und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt erst recht. Mein Name ist Johanna Demel.
Und mein Name ist Jakob Horn.
Und wir haben uns ja schon in einer der ersten Folgen des Podcasts, damals zusammen mit Professorin Elisa Hofen und Ulf Burmeier, mit den rechtspolitischen Aspekten des Koalitionsvertrags beschäftigt. Und heute wollen wir uns einem der darin enthaltenen Themen ausführlicher widmen, nämlich der Leihmutterschaft.
Was sagt der Koalitionsvertrag dazu? Gar nicht so viel, aber etwas rechtspolitische Sprengkraft hat das schon. Geplant ist eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die auch die Möglichkeit zur Legalisierung der altruistischen Leihmutterschaft prüft. Leihmutterschaft gilt ja ähnlich wie das Abtreibungsrecht als politisch eher heikles Thema. Deswegen wollten wir wissen, weshalb die Regierungsparteien es in ihre Vereinbarung aufgenommen haben. Und dazu haben wir mit Katrin Helling-Pla gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete und rechtspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag sowie Mitglied im Rechts- und Gesundheitsausschuss.
Ja, wir haben uns in den Koalitionsverhandlungen ja darauf verständigt, dass eine Kommission eingesetzt werden soll, die sich unter anderem mit den Möglichkeiten der Legalisierung der Eizellspende und auch der altruistischen Leihmutterschaft befassen soll. Für uns als Freie Demokraten war das ein wichtiges Anliegen. Wir haben uns da in der letzten Wahlperiode auch sehr intensiv mit dem Thema befasst, ein Positionspapier erarbeitet, unter welchen Bedingungen wir uns die Legalisierung von Leihmutterschaft in Deutschland vorstellen könnten oder sogar wünschen würden. Dann ist es ja so, dass etwa ein Viertel der kinderlosen Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren ungewollt kinderlos ist, und einigen Betroffenen könnte man ja mit der Legalisierung von Leihmutterschaft helfen, und das würden wir auch sehr, sehr gerne tun. Also für uns als Freie Demokraten war das ein Herzensanliegen. Die Ampelpartner hatten sich tatsächlich noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und es bei sich noch nicht so umfassend diskutiert. Deswegen der Prüfauftrag. Aber ja, es versammeln sich eben im Koalitionsvertrag auch die Herzensanliegen der unterschiedlichen Koalitionspartner. Und so ist es dann dazu gekommen.
All das ist Anlass genug, sich mit der Leihmutterschaft und dem Verbot mal eingehender zu beschäftigen. Und es ist wie immer sinnvoll, zuerst mal auf die aktuelle Rechtslage zu schauen. Johanna, was steht einer Leihmutterschaft in Deutschland denn aktuell im Wege?
Da gibt es jetzt einmal den strafrechtlichen und einmal den zivilrechtlichen Aspekt. Zunächst mal wird die Praxis der Leihmutterschaft strafrechtlich sanktioniert. Geregelt ist das allerdings nicht im StGB, sondern vielleicht ein bisschen versteckt im Embryonenschutzgesetz. Nach § 1 Absatz 1 Nummer 7 wird dort mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer, so heißt es unternimmt bei einer Frau, welche bereit ist, ihr Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu überlassen, eine künstliche Befruchtung durchzuführen oder auf sie einen menschlichen Embryo zu übertragen.
Also strafbar macht sich nur die Ärztin oder der Arzt.
Richtig. Allerdings ist ja grundsätzlich nicht nur eine Strafbarkeit aufgrund eigener Tat möglich, sondern auch wegen Teilnahme an einer Tat. Wie damit umgegangen wird und was die Beweggründe dafür sind, hat uns im Gespräch Frau Prof. Dr. Frauke Rusteisky erklärt. Sie ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität Köln und seit 2020 Mitglied des Deutschen Ethikrats.
Nicht strafbar macht sich dann die Ersatzmutter selbst und die Eltern, aber die könnten sich ja noch strafbar machen, wegen Anstiftung zum Beispiel. Ne? Das wäre ja durchaus möglich. Selbst unternehmen die das ja in der Regel nicht, diese künstliche Befruchtung durchzuführen, aber sie könnten ja sich wegen Anstiftung strafbar machen, und da hat das Embryonenschutzgesetz dann auch vorgesorgt, nämlich durch § 1 Absatz 3 Nummer 2 nicht bestraft wird oder werden in den Fällen des Absatz 1 Nummer 7 die Ersatzmutter sowie die Person, die das Kind auf Dauer bei sich aufnehmen will. Also auch die Anstiftungsstrafbarkeit wird damit ausgeschlossen. Und jetzt haben Sie gefragt, warum das so ist. Da kann man sich verschiedene Gründe überlegen. Ganz selbstverständlich ist das ja nicht, dass man die Anstiftungsstrafbarkeit direkt rausnimmt. Im Vordergrund dürfte dabei gestanden haben, dass keine Konflikte auftreten sollen, die insbesondere sich negativ auf das Kind, das später geboren wird, auswirken. Also wenn da schon ein Strafbarkeitsrisiko im Raum steht, eine mögliche Bestrafung ansteht, dann und das Kind sozusagen der lebende Beweis dafür ist, dass entsprechendes Verhalten auch tatsächlich begangen worden ist, dann kann sich das eben schwierig oder problematisch auf die Beziehung zwischen den Wunscheltern, der Ersatzmutter, aber auch zu dem Kind in erster Linie auswirken. Ein zweiter Grund dürfte darin liegen, dass diejenigen, die sich so eine Leihmutterschaft wünschen, also diese Wunscheltern, in aller Regel einen ganz starken Wunsch auf ein Kind haben. Ja. Hätten sie den nicht, würden sie zu so einer, ich sag mal, auch komplizierten Technologie auch gar nicht Zugriff nehmen wollen auf eine solche, weil ja, das sind ja auch erhebliche Mühen, die man damit aufwenden muss. Das heißt, der Wunsch ist groß. Und nun ist es im Strafrecht ja so, dass wir die Frage, inwieweit jemand sich von der jeweiligen Norm, die an ihn gerichtet ist, wirklich motivieren lassen kann, berücksichtigen. Das heißt, wir fragen uns, wie stark war die Normbefolgungsfähigkeit des Betreffenden wirklich ausgebildet? Und in diesen Konstellationen der Leihmutterschaft muss man anerkennen, dass dieser Wunsch auf ein Kind so erheblich sein kann, dass für den Betreffenden die Norm nicht so stark ist, wie sie vielleicht für andere Personen wirken würde. Und auch dem wird aus meiner Sicht durch die Entkriminalisierung des Verhaltens von Ersatzmutter und Wunscheltern Rechnung getragen.
Ansonsten ist durch Regelungen des Adoptionsvermittlungsgesetzes auch die Vermittlung einer Leihmutter verboten und ebenfalls strafbewehrt. Und auch hier sind Leihmutter sowie Wunscheltern wie im Embryonenschutzgesetz von der Strafbarkeit ausgenommen. Zivilrechtlich sieht es dann so aus, dass die Regelungen des Familienrechts eine Leihmutterschaft durch die Regelung der rechtlichen Elternschaft, mal ganz ungeachtet des strafrechtlichen Verbots, mindestens erheblich erschweren. Wie sich das Gesetz in einer Leihmutterschaftskonstellation auswirkt, hat uns dann Professorin Dr. Susanne Gössel von der Universität Bonn erklärt.
Also aktuell ist die familienrechtliche Lage so, dass 1591 BGB klarstellt, dass Mutter immer die Frau ist, die das Kind geboren hat. Das heißt, die Leihmutter ist automatisch rechtliche Mutter, sobald sie das Kind kriegt. Und die Vaterschaft leitet sich dann typischerweise von der Mutter ab. Also wenn die Leihmutter verwandt ist, dann ist der Ehemann automatisch Vater. Und ansonsten kann die Vaterschaft anerkannt werden von einem Mann, der, wenn die Leihmutter unverheiratet ist, das eben tut. Und schließlich kann gerichtlich festgestellt werden, wenn diese beiden ersten Fälle nicht eingetreten sind, wer genetisch der Vater ist. Das heißt, die genetische Elternschaft kommt erst an dritter Stelle. Und wenn jetzt ein klassischer Fall ist und sagen wir mal, die Leihmutter ist unverheiratet, dann ist die Leihmutter automatisch Mutter und die kommt auch nicht raus. Im deutschen Recht gibt es keine Mutterschaftsanfechtung. Also sie ist bis zur Freigabe zur Adoption wirklich die rechtliche Mutter. Und dann kann der Wunschvater, wenn die Leihmutter unverheiratet ist, die Vaterschaft anerkennen. Dazu muss die Leihmutter allerdings einwilligen. Das heißt, wir haben immer eine Abhängigkeit der Wunscheltern von dem Willen der Leihmutter. Wenn die Leihmutter verheiratet ist, ist es sogar noch kritischer für die Wunscheltern. Dann muss nämlich erst die Vaterschaft des Ehemanns der Leihmutter angefochten werden. Das heißt, es ist völlig eben irrelevant auf der Ebene, ob die Wunscheltern die genetischen Eltern des Kindes sind. Und wenn jetzt das Kind mit einer Behinderung geboren wird oder die Wunscheltern sich trennen und plötzlich das Kind nicht mehr wollen, dann haben wir die Situation, dass die Leihmutter als rechtliche Mutter für das Kind verantwortlich ist und auch nichts tun kann, um sich aus dieser Verantwortung zu geben, außer das Kind völlig zur Adoption freizugeben. Aber umgekehrt können die Wunscheltern gegenüber der Leihmutter auch keine Herausgabe des Kindes verlangen, weil sie eben sie grundsätzlich die Mutter ist und dann möglicherweise die Regelung über die Vaterschaft dem Wunschvater im Rahmen der Anerkennung Rechte zugestehen. Aber das hat eben das Problem, dass die Leihmutter einwilligen muss in die Vaterschaftsanerkennung. Das heißt, wenn die Leihmutter sich sperrt, können die Wunscheltern überhaupt nichts verlangen. Das heißt, aktuell haben wir den Rechtsstand zusammengefasst. Die Wunschmutter hat erstmal die Kinder und kann nichts tun, um die Kinder loszuwerden, etwas platt ausgedrückt. Und umgekehrt haben die Wunscheltern auch nicht die Möglichkeit, direkt nach der Geburt Herausgabe der Kinder zu verlangen.
Das ist alles übrigens kein Zufall. Diese Regelungen wurden auch vor dem Hintergrund getroffen, dass Leihmutterschaft dadurch verhindert werden soll.
Gut, dann sind wir also auf dem aktuellen rechtlichen Stand und können uns mit der Leihmutterschaft als solcher beschäftigen und vor allem mit den Gefahren, die mit ihr assoziiert werden. Noch hier gibt es ja mehrere Blickwinkel, aus denen die Leihmutterschaft kritisiert wird und ich würde vorschlagen, wir staffeln die Argumente ein wenig danach, also rechtliche Einwände, die aus feministischer Perspektive eingebracht werden und solche, die ja die gesellschaftliche Entwicklung als Ganzes betreffen.
Und wir können heute an vielen Stellen den Bogen schlagen zu älteren Folgen und Themen, über die wir schon gesprochen haben. Wie auch zum Beispiel bei der Frage nach der Strafbarkeit des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft oder der Prostitution spielen in der Frage der Leihmutterschaft verschiedene Rechtspositionen der Beteiligten eine Rolle. Die folgenden sind auch aus Sicht von Professorin Rostalski entscheidend.
Wir müssen hier, wie sonst auch bei strafbewehrten Verboten, die auf der Ebene der Legitimation verschiedene widerstreitende Interessen oder Grundrechtspositionen in den Blick nehmen, wenn wir zunächst einmal schauen, was streitet denn eigentlich auf Seiten der Ersatzmutter, aber auch der Wunscheltern dafür, dass sie dieses Verhalten durchnehmen dürfen. Ja, also was streitet sozusagen für die Legalität des Verhaltens dann? Ist das zum einen das Selbstbestimmungsrecht der Leihmutter, aber auch die Fortpflanzungsfreiheit der Wunscheltern, auch Fortpflanzungsfreiheit der Leihmutter. Auf der anderen Seite wird in die Waagschale geworfen, insbesondere die Würde und das Interesse an einer ungestörten Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Auch im Hinblick auf die Leihmutter wird deren Gesundheitsschutz ins Feld geführt, also Schutz vor etwaigen psychischen Belastungen, die insbesondere damit einhergehen können, dass sie das Kind ja dann vertragsgemäß im Anschluss an die Geburt abgeben soll. Aber auch ihre Würde wird ins Spiel gebracht. Und zu allerletzt ließe sich für die Legitimation der Straftatbestände noch ein spezifisches Bild von Familie oder auch Ehe, Mutterschaft ins Feld führen. Also das sind so die Interessen, die Grundrechtspositionen, die wir da haben, und die müssen dann eben entsprechend miteinander abgewogen werden.
Dann fangen wir vielleicht mal mit dem Grundrecht an, das uns dann die übrige Diskussion ersparen würde mit der Menschenwürde.
Magst du noch einmal ganz kurz sagen, warum die Diskussion an der Stelle schon beendet wäre?
Also, die Menschenwürde ist abwägungsfest. Wenn sie also tatsächlich durch die Leihmutterschaft verletzt ist, könnte keine andere Grundrechtsposition diese Verletzung sozusagen abfedern. Man kennt das zum Beispiel von Situationen, in denen sich Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit gegenüberstehen und dann gegeneinander abgewogen werden. Ist die Menschenwürde aber verletzt, findet keine Abwägung statt, weil die Entscheidung immer nur zugunsten der Menschenwürde fallen kann und die besteht entweder ganz oder gar nicht.
Jetzt muss nochmal unterschieden werden zwischen einem Würdeverstoß gegenüber dem Kind und einem gegenüber der Leihmutter. Wodurch könnte ein solcher Würdeverstoß nun begründet werden und wie überzeugend ist diese Argumentation?
Erstmal muss man ja sagen, wer sich auf die Menschenwürde beruft, der hat ja ein ganz, ganz starkes Argument erstmal auf der Seite. Ja? Also Menschenwürde, abwägungssicher, das heißt eigentlich ein schlagendes Argument, so es denn greift. Und deswegen müssen wir uns fragen, greift das denn? Tatsächlich, gucken wir doch zunächst einmal auf das Kind. Da wird also ins Feld geführt, dass die Entstehungsbedingungen, nämlich die Entstehung durch den Prozess einer Leihmutterschaft, gegen die Würde des Kindes verstoßen. Es heißt also, dass man letztlich dieses Würdeschutzargument ausdehnt auf einen Menschen, der noch nicht einmal entstanden ist. Das heißt also, die Entstehungsbedingungen selbst richten sich gegen die Würde des Kindes, das es noch gar nicht gibt. Das könnte man so als vorwirkenden Schutz bezeichnen. Und dieses Konstrukt einer Vorwirkung der Menschenwürde, das halte ich auch mit anderen Stimmen in der Literatur doch für sehr dünn. Die Vorwirkung im Hinblick auf Entitäten, die noch nicht existieren, ist also sicherlich ihrerseits begründungsbedürftig. Eine gute Begründung dafür ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Und wenn man es aber mal konsequent zu Ende denkt und sich auf diese Überlegung einlässt, dann müsste man doch im Grunde genommen sagen, dass alle Grundrechtspositionen vorwirken, also nicht nur die Menschenwürde, sondern zum Beispiel auch das Lebensrecht. Und dann müsste man ja sagen, dass das Kind auch einen vorwirkenden Schutz des Lebensrechts hat und der streitet doch dann gerade für die eigene Entstehung. Insofern ist das Argument aus meiner Sicht, auch wenn man sich auf die Prämissen einlässt, nicht überzeugend, in sich widersprüchlich. Ganz unabhängig davon halte ich es für schwierig zu sagen, dass die Würde einer Person streitet gegen deren Leben. Was ist das für eine Würde, die dann gelöst wird von ihrem individuellen Träger und sogar so weit reicht, dass dessen Leben untersagt werden soll, beziehungsweise dessen Entstehung? Das hat mich bislang noch nicht überzeugt. Im Hinblick auf die Leihmutter wird ja auch die Würdeverletzung ins Feld geführt. Hier ist es aus meiner Sicht vergleichsweise einfach, das Argument zu erschüttern. Das liegt daran, dass wir es ja bei der Leihmutter mit einer Person zu tun haben, die sich frei dafür entscheidet, diese Prozedur zu durchlaufen. Und soweit alle Voraussetzungen für eine frei verantwortliche Entscheidung vorliegen, leuchtet es mir nicht ein, weswegen dann eine Würdeverletzung noch vorliegen sollte. Ja? Also das ist so die Idee, die dahinter steht, ist, dass es so einen objektiven Kern der Würde gibt, der sogar unabhängig ist von den individuellen Vorstellungen ihres Trägers. Und das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was ich gerade schon im Hinblick auf das Kind gesagt habe. Die Würde als originäres Gut des Einzelnen kann aus meiner Sicht gerade nicht gedacht werden ohne seine Selbstbestimmungsfreiheit. Das ist ja zentrales Element des Würdebegriffs. Und wenn man jetzt eben feststellt, dass der Einzelne selbstbestimmt gehandelt hat, dann ist doch die Würdeverletzung logisch ausgeschlossen. Und ein solcher objektiver Kern, der unabhängig von der Selbstbestimmungsfreiheit bestehen soll, der lässt sich dann meiner Ansicht nach nur durch kollektivistische Interessen begründen. Also dann sind wir wieder bei der Frage, ja, was stellt sich die Gesellschaft vor unter guten Lebensentstehungsbedingungen? Ne? Aber welches Anrecht hat eine solche Gesellschaft, ein solches Kollektiv, das dem Einzelnen vorzuschreiben, zu seinem guten Willen? Ja? Also wenn es eben letztlich nur um die Rechtsposition des Einzelnen selbst geht, dann halte ich das für schwierig, wenn er eben selbstbestimmt zugestimmt hat, in eine solche Bedingung dann noch zu sagen, zu seinem Schutz paternalistisch treten wir jetzt auf und verbieten dir das trotzdem. Dann steht auch irgendwo dahinter, ja, wir misstrauen letztlich deiner Entscheidung, wir sind uns nicht sicher, dass du tatsächlich frei von Willensmängeln gehandelt hast, dann ist das aber meiner Ansicht nach der entscheidende Ansatzpunkt. Da muss man doch an der Stelle nacharbeiten und sicherstellen, dass eine frei verantwortliche Entscheidung vorliegt. Dann liegt die Antwort aber nicht darin, zu sagen, wir untersagen das Verhalten komplett, sondern wir sorgen dafür, dass Bedingungen vorherrschen, in denen die Person eine frei verantwortliche Entscheidung treffen kann.
Auch aus Sicht von Katrin Helling-Plahr steht das Grundgesetz einer Leihmutterschaft nicht im Wege.
Ja, unser Verfassungsrecht steht einer Legalisierung der Leihmutterschaft, das wird ja auch immer mal wieder behauptet, aber steht dem aus meiner Sicht jedenfalls nicht im Weg, sondern das Recht auf Fortpflanzungsfreiheit, das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, das ist ja im allgemeinen Persönlichkeitsrecht oder auch in Artikel 6 Grundgesetz verankert ist, gewährt gerade auch die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von reproduktionsmedizinischen Verfahren, die möglich und verfügbar sind. Deswegen finde ich auch juristisch, dass sich das Verbot der Leihmutterschaft tatsächlich nicht rechtfertigen lässt, kein Verstoß gegen die Menschenwürde der Leihmutter. Denn bei einer frei verantwortlichen Entscheidung der Leihmutter hat sie ja die Entscheidungshoheit über ihren Körper. Und das leitet dann auch so ein bisschen zum zweiten Teil ihrer Frage über. Ich finde, wenn sich eine Frau selbstbestimmt entscheidet, Leihmutter sein zu wollen, ein Kind für ja, zum Beispiel die Schwester austragen zu wollen. Wer sind wir, dass wir das staatlicherseits verbieten, untersagen, der Frau selbst über ihren Körper zu bestimmen? Und da steckt ja hinten tatsächlich das Frauenbild dahinter, dass wir Frauen vor sich selbst schützen müssen. Das finde ich nicht nachvollziehbar, nicht angebracht, aus der Zeit gefallen. Ich finde, Frauen müssen eben über ihren Körper selbst bestimmen dürfen, auch wenn das bedeutet, dass sie eine Leihmutterschaft übernehmen möchten.
Das portugiesische Verfassungsgericht hat 2018 tatsächlich ein Gesetz zur Legalisierung der Leihmutterschaft wegen eines Verstoßes gegen die Menschenwürde der Leihmutter für verfassungswidrig erklärt. Ausschlaggebend war mit Blick auf die Freiwilligkeit der Leihmutter dafür aber nicht der Zeitpunkt vor, sondern nach der Geburt des Kindes, wie uns Professorin Gössel erläutert hat.
Die Problematik bei der Leihmutterschaft ist jetzt, dass die Schwangerschaft nicht so ein Prozess von einer Nacht ist, sondern etwas, was eben über viele Monate geht, bei der wir Frauen verschiedensten Hormonen ausgesetzt sind, verschiedensten Umwelteinflüssen etc. etc. und es auch was emotional mit uns macht, wenn wir so ein Kind im Bauch haben. Und deswegen reicht es aus Sicht des portugiesischen Verfassungsgerichts und ich würde auch sagen aus Sicht der deutschen Verfassungslehre, derjenigen, die die Leihmutterschaft überhaupt für legal ansieht, nicht aus zu sagen, sie muss vor der Schwangerschaft einverstanden gewesen sein. Und dann reicht es aus, dass sie hier ihre autonome Erklärung abgegeben hat. Sondern stattdessen muss gewährleistet sein, dass diese Autonomie fortbesteht und dass sie immer noch einverstanden ist. Und gerade in dem Zeitpunkt Geburt und dann kurz danach kann eben nochmal emotional was geschehen. Und das kann eben dazu führen, dass die Leihmutter ihre Meinung ändert. Geschieht in ganz, ganz wenigen Fällen, aber die Möglichkeit sollte nicht ausgeschlossen werden. Und damit eben die Autonomie der Leihmutter gewahrt ist und damit die Menschenwürde nicht berührt ist, sieht eben der portugiesische Verfassungsgerichtshof und wohl auch die deutsche Verfassungsrechtsprechung es als existenziell an, dass die Leihmutter wirklich bis zum letzten Moment die Entscheidungshoheit behält und damit auch bei der Frage, ob das Kind nach Geburt weggegeben werden darf.
Hier klang jetzt bei allen ein ganz entscheidender Punkt an, nämlich der der autonomen Entscheidung und der Frage, wie und unter welchen Bedingungen man diese möglichst gut absichern kann. Darauf werden wir später nochmal ausführlich zurückkommen, wenn wir uns anschauen, wie ein Verfahren rund um die Leihmutterschaft nach einer Legalisierung aussehen könnte.
Es wird außerdem eingebracht, dass die Leihmutter vor psychischen Belastungen der Leihmutterschaft geschützt werden müsse. Überzeugt dich das?
Also es wird ja zum einen immer darauf abgestellt, dass die Schwangerschaft eine besonders starke emotionale Bindung zwischen der Leihmutter und dem Kind schafft und es unzumutbar sei, dass dieses Kind dann an die Wunscheltern herausgegeben werden muss. Dass diese emotionale Bindung während einer klassischen Schwangerschaft entsteht, ist klar. Aber die Frage ist, ob das für eine Leihmutterschaftsschwangerschaft genauso gilt und ob sich die vermutete emotionale Belastung empirisch untermauern lässt. Und da zeigen Studien doch eher in die andere Richtung. Zwei Studien aus dem Jahr 2003 kommen zu dem Schluss, dass für die betroffenen Frauen keine besonders psychische Belastung entsteht und die Leihmutter die Erfahrung als wichtig und sehr positiv erlebten. Zum gleichen Ergebnis kommt eine große Metastudie aus dem Jahr 2015, die mehrere Länder einbezieht. Einzig in einer Studie aus Indien zeigten sich psychische Probleme, allerdings durch die starke gesellschaftliche Stigmatisierung und die Bedingungen der Leihmutterschaft für die betroffenen Frauen.
Das wirft natürlich die Frage auf, ob sich ein gewisses Muster erkennen lässt, wo und unter welchen Bedingungen die befürchteten Effekte tatsächlich auftreten, weil gerade daraus ja zu lernen wäre, wenn auch in Deutschland eine Legalisierung stattfinde. Und dazu hat uns Professorin Gössel Folgendes gesagt.
Also es gibt eine ganze Reihe Rechtsordnungen, die die Leihmutterschaft legalisiert haben und dann gibt es noch einige Rechtsordnungen, die noch einen Schritt weiter gegangen sind und wirklich auch die Durchführung von Leihmutterschaften, ja, etwas pushen oder zumindest gepusht haben. Also die klassische Beispiele sind einmal Kalifornien als US-Staat und Indien als Entwicklungsland, das eine richtige Leihmutterschaftsindustrie bis vor wenigen Jahren aufgebaut hatte. Und daneben gibt es zum Beispiel auch im UK, im Vereinigten Königreich, in England und in Schottland Regelungen zur Legalisierung der Leihmutterschaft, die auch schon seit einigen Jahren vorhanden sind. Alle drei Rechtsordnungen lassen sich relativ schwer vergleichen. Also in Kalifornien ist eine lebhafte Leihmutterschaftsindustrie im Gange, aber es scheinen sich keine Missbrauchsgefahren verwirklicht zu haben. Es wird nämlich immer befürchtet, dass insbesondere die Leihmutter ausgenutzt wird. Also dass die Leihmutter wirklich wie ein Tier gehalten wird und quasi gezwungen wird, das Kind auszutragen und damit ihre Menschenwürde sehr berührt sein könnte, weil sie eben wirklich zu einem Objekt dieses gesamten Verfahrens gemacht wird. Und umgekehrt haben wir aber in Indien, hatten wir in Indien die Situation, dass tatsächlich sogenannte Kliniken für Leihmutterschaften etabliert wurden, bei denen dann ganz viele Leihmutter wirklich schon so viehartig zusammengefertigt wurden und nur dazu dort waren, Kinder auszutragen und auch wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen gelebt haben. Im Vereinigten Königreich ist nur die altruistische Leihmutterschaft legal. Da hatten sich solche Gefahren auch nicht verwirklicht. Inzwischen hat Indien die Leihmutterschaft deswegen auch sehr, sehr stark reguliert, um eben gerade diese Praktiken zu verhindern, weil sie auch schlechte Presse deswegen gekriegt hatten. Es gab andere ostasiatische Länder, in denen das auch so war. Und die Indizien, an denen man festmachen kann, warum es eben in diesen Ländern zu Missbrauch kommt und in anderen nicht, ist einmal, dass natürlich die staatliche Kontrolle in einigen Bereichen viel schwächer ist, also dass starke Korruption herrscht, dass es eine große Schattenwirtschaft gibt. Und auf der anderen Seite, dass natürlich die Armut, auch wenn es in Kalifornien Armut gibt, einen ganz anderen Level in Indien erreicht als in Kalifornien. Und dass deswegen es auch durch geringere finanzielle Anreize möglich ist, Frauen wirklich dazu zu bringen, sich als Leihmutter zur Verfügung zu stellen und möglicherweise dann auch quasi zu versklaven. Und dann spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle, da will ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass das Frauenbild in Indien auch nochmal ein anderes ist als typischerweise aus Sicht einer kalifornischen Reproduktionsklinik. Und dass deswegen das auch gesellschaftlich eher möglich ist. Aber jedenfalls genau, man kann sehen, wenn man sich die Länder anschaut, in denen die Leihmutterschaft vorgenommen wird, egal ob legal oder nicht, dass in Entwicklungsländern tatsächlich diese Befürchtungen eingetreten sind. Also dass wir ein starkes Nord-Süd-Gefälle haben, aber dass in den entwickelten Ländern, also Europäische Union, Großbritannien, USA, dass sich da diese Befürchtungen bisher nicht verwirklicht haben, sondern im Gegenteil, die Leihmütter zum Teil, wenn sie dann hinterher interviewt werden, sagen, dass sie das als eine besondere Form ihrer autonomen Betätigung wahrnehmen, als Leihmutter tätig sein zu können oder dass sie auch das gerne machen, weil sie gerne auch Frauen helfen, Kinder zu kriegen etc.
Das spricht also dafür, dass unter einer klaren Regulierung und einem grundsätzlich hohen Lebensstandard einige der befürchteten Gefahren auszuräumen sind.
Dann kommen wir jetzt zur gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Leihmutterschaft wird nicht selten als Einfallstor für weitgehende Eingriffe in die Entstehung von Menschen durch Reproduktionstechnik gesehen. Da landet man ganz schnell bei Dystopien wie Schöne neue Welt oder beim Klon und der Frage, wie sich das alles auf das menschliche Miteinander auswirkt, wenn Menschen eben auf unterschiedliche Weise gezeugt oder gar ja, geschaffen werden. Das ist auch ein Aspekt, den Professorin Rostalski noch stärker in den Fokus rücken möchte.
Aus meiner Sicht müssen wir sehen, dass die Grenzen des Machbaren sich im Bereich der Biomedizin ja schon seit Jahrzehnten immer weiter verschieben. Ja, es wird immer mehr möglich in diesem Bereich. Und das verändert auch unsere Vorstellungen davon, was natürlich ist, ja, natürliche Entstehungsbedingungen. Sie werden verändert dadurch und es weckt Begehrlichkeiten. Damit meine ich, dass der Mensch dazu neigt, Grenzen, die überschritten werden können, auch tatsächlich überschreiten zu wollen. Und das ist aus verschiedenen Gründen nicht ganz ungefährlich. Zum einen ist es deswegen nicht ungefährlich, weil wir bei vielen der Technologien, Sie hatten es angesprochen, reproduktives Klonen, aber auch Keimbahntherapie, wir sind noch in einem Zustand, in dem wir noch viel erfahren müssen über diese Technologien. Wir wissen noch gar nicht abschließend, wie hoch das Risiko ist, dass sich das schädigend auf die Beteiligten auswirkt und so weiter. Und schon vor dem Hintergrund ist da Vorsicht geboten. Aber wenn diese Bedenken einmal alle beiseite geräumt sind, bleibt trotzdem ein Risiko. Und das ist diese, ich nenne es mal schöne neue Welt, von der Sie gerade sprachen, also in eine Welt, in der man sagen kann, dass das Wunder der Schöpfung nicht länger als solches, also als Wunder gesehen wird und damit vielmehr ein Bedeutungsverlust einhergehen kann. Und große Denker wie Francis Fukuyama oder Jürgen Habermas haben sich dem schon vor einiger Zeit gewidmet im Kontext der Keimbahntherapie und des reproduktiven Klonens. Aber es passt ganz genau in diese Debatte der Leihmutterschaft rein. Deswegen vielleicht ein Wort dazu. Was sind die Bedenken? Habermas befürchtet, dass wenn jemand etwa durch eine Keimbahntherapie oder ein reproduktives Klonen entstanden ist, dass er so eine, ich nenne es mal, Form von Selbstfindungsstörung durchläuft. Also dass er sich dann möglicherweise nicht mehr als Autor, als Autorin ihrer eigenen Tage begreift, sondern eben als Gemachtes, als von einem anderen Produziertes. Und dass damit so ein gewisser Verantwortungsverlust zumindest in empfundener Weise einhergeht für sich selbst und dann, und das ist der entscheidende Punkt für Habermas, auch für die Gemeinschaft. Ja? Also wenn ich mich selbst nicht mehr als Autor meiner eigenen Tage sehe, möglicherweise sinkt dann auch meine Bereitschaft, mich einzusetzen für das Gemeinwesen. Und man kann sich vorstellen, welche negativen Folgen das für eine freiheitliche Demokratie hat. Das ist so die Perspektive von Habermas. Francis Fukuyama hat noch ein bisschen stärkeren Ansatz aus meiner Sicht. Der sagt, naja, wenn wir solche biomedizinischen Eingriffe jetzt zunehmend zulassen, dann kann in gewissem Umfang eine Zweiklassengesellschaft entstehen. Ja? Nochmal Erinnerung an die Lifestyle-Leihmutterschaft. Also Personen, die eben dazu in der Lage sind, ganz extrem ihre Kinder im Wege der Keimbahntherapie zu modellieren, ihnen Eigenschaften zuzuweisen, die für großen gesellschaftlichen Erfolg sprechen. Dadurch entsteht eine Schere zwischen denjenigen, die das können, den biomedizinisch Verbesserten, sage ich mal, und den anderen. Und die Befürchtung, die Fukuyama jetzt äußert, ist die, dass damit eine gewisse Verachtung einhergehen könnte, nämlich der biomedizinisch Verbesserten gegenüber den anderen und dass das im schlimmsten Fall sogar Kriege auslösen könnte. Also man sieht bei beiden, dass sie diese gesamtgesellschaftliche Bedeutung von solchen Technologien betonen, auch wirklich stark betonen. Und aus meiner Sicht sind diese Warnungen auf jeden Fall auch ernst zu nehmen. Aber ob jetzt die Antwort darin liegen muss, bestimmte Techniken ganz zu verbieten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich denke auch nicht, dass jede Technologie, wie zum Beispiel die Leihmutterschaft, wenn wir sie denn zulassen, unmittelbar dazu führen wird, dass wir die abschüssige Bahn ganz nach unten runterrutschen. Es ist aber gleichwohl wichtig, dass wir als Gesellschaft über diese Entwicklung ins Gespräch miteinander kommen. Wir machen das ja hier und heute. Allerdings ist das aus meiner Sicht auf noch viel größeren Ebenen noch notwendig, damit wir uns gerade auch dieser Risiken bewusst werden. Und das gerät aber, und insofern dann doch auch wieder eine kleine Kritik, vielleicht auch zu kurz, wenn man immer den Fokus richtet nur auf einzelne Maßnahmen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, lassen Sie uns doch mal über die Legitimität des Verbots der Leihmutterschaft nachdenken, dann schauen wir nur auf die Leihmutterschaft und wir nehmen nicht diesen gesamtgesellschaftlichen Fokus in den Blick. Und hier, denke ich, können die Philosophen uns doch noch einiges lehren. Das sollten wir im Rahmen unserer Verhältnismäßigkeitsprüfung unbedingt mit einbeziehen. Insofern ist meine Antwort keine ganz eindeutige. Also ich bin der Ansicht, dass wir diese Fragen unbedingt adressieren müssen, dass wir als Gesellschaft uns entscheiden müssen, in welche Richtung wir hier gehen wollen und das sicherlich auch bei der Frage der Legalisierung der Leihmutterschaft mit einbeziehen müssen. Ich meine aber, dass das gänzliche Verbot hier nicht das Mittel der Wahl ist. Das ist meine persönliche Abwägungsentscheidung, die kann man sicherlich auch anders treffen. Weil für mich die Fokussierung auf die Freiverantwortlichkeit oder deren Wahrung noch im Vordergrund steht und ich diese abschüssige Bahn bei dieser Technologie auch noch nicht in dieser extremen Weise sehe, wie sie zum Beispiel möglicherweise bei Keimbahntherapien doch gegeben ist.
Ganz zu Beginn kam schon das Grundrecht auf Fortpflanzung zur Sprache, das für die Leihmutterschaft streitet und das führt zu der, wie ich finde, ganz spannenden Frage, ob eine Leihmutterschaft eigentlich auch von alleinstehenden Menschen in Anspruch genommen werden kann. Ja, normalerweise gibt es ja diese spaßige Rechnung 1 plus 1 gleich 3 beim Kinderkriegen, aber auch die Eizellspende ist in Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz verboten und selbst wenn sie es nicht wäre, ein alleinstehender Mann kann auch davon nicht profitieren, ganz egal wie groß sein Kinderwunsch ist. Gilt die Fortpflanzungsfreiheit also auch gleichermaßen außerhalb von Partnerschaftskonstellationen?
Ja, die Frage ist interessant, allerdings lässt sie sich aus meiner Sicht nur mal vergleichsweise kurz beantworten, denn das ist ein Individualrechtsgut wie jedes andere auch. Das heißt, die Fortpflanzungsfreiheit ist nicht davon abhängig, dass, also zum Beispiel jetzt meine individuelle Fortpflanzungsfreiheit ist nicht davon abhängig, dass eine Person da ist, die dazu bereit ist, ein etwaig entstehendes Kind mit mir gemeinsam zu betreuen. Das wäre meiner Ansicht nach eine radikale Verkürzung dieser Grundrechtsposition. Was dann ja eigentlich dahinter steht, ist nicht die Frage, ob die Fortpflanzungsfreiheit abhängig ist von irgendwelchen Verantwortungsübernahmebereitschaften Dritter, sondern eher, ob es im Kindeswohlinteresse ist, dass Personen, die nicht in einer Partnerschaft leben, sich im Wege der Leihmutterschaft fortpflanzen können. Das ist dann aber eine ganz andere Frage. Da müssen wir uns dann eben wirklich eher wieder die Interessen des Kindes vorlegen. Das betrifft nicht die Reichweite der Fortpflanzungsfreiheit, insoweit als dass es deren Schutzbereich nicht betrifft, sondern eher im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf einer späteren Ebene sie zurückzustehen hätte, wenn wir jetzt sagen, das Kindeswohl streitet dafür, dass nur Personen in Partnerschaftskonstellationen ihre Fortpflanzungsfreiheit durch Leihmutterschaft ausleben dürfen. Und das würde ich aber ablehnen. Aus meiner Sicht sprechen gute Gründe dafür zu sagen, dass es für ein Kind und dessen individuelle Entwicklung sehr gut ist, wenn das im Rahmen eines Settings erfolgt, in dem zwei Erwachsene da sind, um sich um das Kind zu kümmern. Allerdings erleben wir auch in der Realität ganz andere Fälle, in denen gerade die Partnerschaft für das Kind zur Schwierigkeit werden kann, in der im umgekehrten Fall aber gerade Alleinerziehende einen ganz tollen Job machen und ihre Kinder ganz wunderbar heranwachsen lassen und unterstützen in ihrer individuellen Fähigkeit und in ihrem Potenzial. Und deswegen würde ich da unter keinen Umständen sagen, dass wir das Kindeswohl nur dann fördern können, wenn wir Partnerschaftskonstellationen haben, in denen es groß wird.
Dass insbesondere auch alleinstehenden Männern und homosexuellen männlichen Paaren Zugang zur Leihmutterschaft gewährt sein muss, hat übrigens auch das oberste Gericht in Israel im letzten Jahr geurteilt.
Ergänzen muss man an dieser Stelle auch noch, dass sich all unsere Gesprächspartnerinnen einig waren, dass ganz selbstverständlich auch gleichgeschlechtliche Paare Leihmutterschaft in Anspruch nehmen können sollten.
Wir haben schon festgestellt, dass die meisten Einwände gegen Leihmutterschaft nicht so recht überzeugen können, beziehungsweise dass sich die realen Gefahren eindämmen lassen, wenn man die Legalisierung nicht halbherzig macht und aus den Erfahrungen anderer Länder lernt.
Und wir haben festgestellt, dass ein ganz zentraler Aspekt des Verfahrens rund um die Leihmutterschaft die autonome Entscheidung der Leihmutter ist, ebenso wie deren Absicherung. Wir haben deswegen Katrin Helling-Plaar gefragt, was für sie die Verfahrensvoraussetzungen einer Leihmutterschaft wären.
Also uns wäre zunächst wichtig, dass es tatsächlich auch eine medizinische oder biologische Indikation für die Leihmutterschaft gibt, dass es nicht wie beispielsweise in den USA, in Deutschland auch aus Lifestyle-Gründen möglich ist, eine Leihmutter in Anspruch zu nehmen. Die Übernahme der Leihmutterschaft muss selbstverständlich stets frei verantwortlich sein. Denkbar ist auch, dass man Beratungsgespräche vorschaltet. Es muss in jedem Fall ein umfassendes Beratungsangebot flächendeckend, qualitativ hochwertig geben, damit sich Menschen mit ihrem Wunsch dann auch mit Beratung auseinandersetzen können. Wir würden vorschalten wollen, auch eine schriftliche, notariell beurkundete Elternschaftsvereinbarung vor der Befruchtung der Eizelle schon, damit die Kinder auch in tatsächlich rechtssichere Verhältnisse geboren werden. Unsere Überlegungen im Rahmen des Positionspapiers, das wir in der letzten Wahlperiode verabschiedet haben, bezog sich dann auch darauf, dass wir gesagt haben, das sinnvoll wäre, wenn die Leihmutter bereits mindestens ein Kind hat, damit sie weiß, worauf sie sich einlässt. Zu überlegen ist auch Fälle, wo es absehbar zu einer Risikoschwangerschaft mit einer hohen Gefahr für Mutter und Kind kommen kann, dass man solche Konstellationen ausschließt. Und schlussendlich würden wir uns vorstellen, dass das Familiengericht vorab einmal alle Voraussetzungen überprüft, ob die vorliegen. Und schließlich dann den Vollzug der Leihmutterschaft genehmigt.
Ähnlich sieht das auch Professorin Rostalski.
Man könnte da, also aus meiner Sicht könnte man nicht, sondern man müsste in jedem Fall natürlich ein Beratungsgespräch durchführen. Man müsste also aufklären über die Konsequenzen, über auch die Risiken einer Schwangerschaft selbstverständlich. Sicherlich sinnvoll wäre dann auch eine gewisse Wartefrist, um der Person Zeit zu lassen, um das alles zu reflektieren. Man könnte sogar darüber nachdenken, meiner Ansicht nach, ob man eine bisherige Schwangerschaft voraussetzt, ja, weil in der Theorie hört sich das dann vielleicht auch nochmal anders an als in der Praxis. Und eine Frau, die bereits ein Kind zur Welt gebracht hat, hat da eben ganz andere Erfahrungen gesammelt. Was aus meiner Sicht auch ein interessanter Punkt ist, den wir bedenken sollten als Gesellschaft, so es so weit kommen sollte, ist die Frage, ob wir Leihmutterschaft prinzipiell nur zulassen mittels Eizellspende. Hierfür würde ich mich aussprechen. Warum? Weil dann keine genetische Verwandtschaft besteht zwischen dem ungeborenen Kind und der Leihmutter. Und wir wissen, dass gerade diese genetische Verbundenheit eben für Menschen eine hohe emotionale Bindung nach sich zieht und das so sozusagen für die Leihmutter dann eine noch viel größere Schwierigkeit darstellt, ein solches Kind am Ende des Tages Dritten zu überlassen. Das heißt, der Vorbehalt der Durchführung mittels Eizellspende wäre für mich ein wichtiger Punkt. Und dann ist ja nicht nur die Leihmutter dabei, sondern eben auch die Wunscheltern. Die sollten unbedingt auch ein Beratungsgespräch erhalten und auch zusätzlich ein Beratungsgespräch von Wunscheltern und Leihmutter gemeinsam durchgeführt werden. Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass die da auch gemeinsam mal über die rechtlichen Konsequenzen, Sie haben gesagt, Sie haben mit Frau Gössel gesprochen, familienrechtlich, was steht da alles dahinter? Das ist ja auch nicht so einfach. Das heißt, das ist aus meiner Sicht unbedingt erforderlich, dass da entsprechende Beratungen durchgeführt werden. Und jetzt nochmal im Hinblick auf die Wunscheltern. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass eine spezifische Indikation für die Durchführung der Leihmutterschaft auf Seiten der Wunscheltern besteht. Es wäre aus meiner Sicht sehr problematisch, wenn wir uns als Gesellschaft dafür entscheiden, dass jeder unter jeder Voraussetzung eine Leihmutterschaft durchführen darf, selbst wenn er etwa dazu in der Lage ist, selbst ein Kind zur Welt zu bringen. Also die sogenannte Lifestyle-Leihmutterschaft könnte man das nennen. Ja? Also wenn ich etwa entscheide, ich möchte jetzt aber die Schwangerschaftsstreifen vermeiden, ich möchte möglicherweise keine Zeit während der Schwangerschaft für das Arbeiten verlieren oder ähnliches, das sind aus meiner Sicht alles keine validen Gründe, um eine Technologie, die, wie wir wissen, gerade im Hinblick auf die Freiverantwortlichkeit der Leihmutter eben durchaus doch Risiken aufweist, einfach so durchzuführen. Das heißt also, Leihmutterschaft muss geknüpft werden an eine spezifische medizinische Indikation. Bedeutet also, die Frau etwa in dem Fall, die Wunschmutter muss dann selbst nicht dazu in der Lage sein, ein Kind auf die Welt zu bringen. Das wäre für mich ein wichtiger Aspekt. Genau, also das vielleicht, da ließen sich sicherlich noch weitere Details finden, aber das so als die Hauptpunkte, die aus meiner Sicht relevant wären zur Wahrung von Freiverantwortlichkeit im Kontext der Leihmutterschaft.
Eine Frage können wir natürlich nicht unter den Tisch kehren und das ist die der kommerziellen Leihmutterschaft.
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Der Koalitionsvertrag sieht nur die Prüfung der altruistischen Leihmutterschaft vor, also die aus Nächstenliebe und Selbstlosigkeit. Aber angesichts dessen, dass in Deutschland auch der Prostitution nachgegangen werden darf, stellt sich ja schon die Frage, warum die Leihmutterschaft eigentlich nicht entlohnt werden dürfte oder vielleicht sogar sollte.
Andererseits ist gerade die Freiverantwortlichkeit der zentrale Punkt und gerade finanzielle Anreize können erheblichen Einfluss auf die Entscheidung haben, sich zu einer Leihmutterschaft bereit zu erklären und, das ist dann die Befürchtung, dazu führen, dass Frauen in wirtschaftlich dramatischer Lage ausgenutzt werden und man genau diese Zustände erreicht, die als abschreckende Beispiele aus manch anderen Ländern bekannt sind.
Wir haben zunächst Katrin Helling-Pla gefragt, ob die Beschränkung auf die altruistische Leihmutterschaft nicht vielleicht etwas inkonsequent ist.
Also ich gebe Ihnen recht, wenn man es rein rechtlich bewertet, dann ist es tatsächlich nicht konsequent, wenn man dann nicht auch über die kommerzielle Leihmutterschaft nachdenkt. Aber Entscheidungen, politische Entscheidungen beruhen halt nicht immer nur auf rechtlichen Aspekten und rechtlichen Logiken. Die gesellschaftliche Debatte zur Leihmutterschaft ist noch ganz am Anfang. Auch die politische Debatte ist noch ganz am Anfang und unfassbar kontrovers. Und man muss, glaube ich, immer bedenken, dass es bei der Leihmutterschaft anders als bei der Prostitution eben auch um ein Kind geht, das im Raum steht. Insofern ist es, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Ich glaube, die Legalisierung der altruistischen Leihmutterschaft wäre erst einmal ein richtiger Schritt. Und das bedeutet aus unserer Sicht auch nicht, dass die Leihmutter nicht tatsächlich ihr entstehende Kosten, Einkommensnachteile, Fahrtkosten zu Ärzten, Kosten für Untersuchungen, Versicherungen, auch für Spätfolgen von der Schwangerschaft, Verdienstausfälle in der Mutterschutzzeit und Ähnliches, also dass solche Kosten nicht auch ersetzt werden dürften.
Professorin Rostalski sieht zwar auch die Gefahren in Bezug auf die Freiverantwortlichkeit, hat aber Zweifel, ob die so durchschlagend sind, dass sie der kommerziellen Leihmutterschaft im Wege stehen.
Also die Frage ist wichtig. Im Koalitionsvertrag ist ja die kommerzielle Leihmutterschaft gerade jetzt noch nicht genannt, als diejenige, die zu legalisieren wäre. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, ich glaube, Sie hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn Geld fließt, besteht ein besonderes Risiko, dass die Beteiligten nicht frei verantwortlich handeln. Dass also etwa die Ersatzmutter nur wegen des Geldes handelt, etwa aus finanzieller Not heraus oder Ähnliches. Das ist also ein besonderes Risiko für die Freiverantwortlichkeit. Das kann man aus meiner Sicht nicht von der Hand weisen. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt natürlich fragen, ob bei der Legitimation des jeweiligen Verbots, das dann durch das Strafrecht in Bezug genommen werden kann, dieser Aspekt so ausschlaggebend ist, dass wir tatsächlich eine Ungleichbehandlung gegenüber altruistischen Fällen der Leihmutterschaft daraus resultieren lassen wollen. Und da habe ich ehrlicherweise meine Zweifel. Die Wahrung von Freiverantwortlichkeit wird sichergestellt durch ein spezifisches Verfahren. Kurz konturiert habe ich das ja soeben bereits. Hier wäre es ja ohne weiteres möglich, gerade diesen Aspekt der Motivation der Leihmutter ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Also ich kann mir kein Beratungsgespräch vorstellen, in dem nicht genau geprüft wird, warum wollen die Beteiligten das denn eigentlich? Ja, also welches Motiv hat die Leihmutter hier tatsächlich tätig zu werden? Und ist es am Ende des Tages nicht doch nur das Geld oder vielleicht auch die Not, die finanzielle Sorge, aus der die Leihmutterschaft dann den Ausweg bringen soll? Das erscheint mir als viel wirksamere Methode auch, um Fälle der kommerziellen Leihmutterschaft tatsächlich zu vermeiden, weil die Wahrheit ist ja, dass wir auch durch unser heutiges umfassendes strafbewährtes Verbot gerade kommerzielle Leihmutterschaft gar nicht ausschließen konnten. Ja, die Realität lehrt uns etwas anderes. Und da ist aus meiner Sicht dann der offenere Weg der vorzugswürdige, nämlich einfach auch die kommerzielle Leihmutterschaft zu legalisieren und dann aber im Verfahren ganz streng hinzuschauen, was die Motivlage tatsächlich ist. Und unterm Strich, die Beispiele, die Sie auch genannt haben, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil da sicherlich noch einige Differenzierungen auch vorzunehmen sind, aber unterm Strich halte ich es auch für fragwürdig, ob man die Mühen, die bei einer solchen Leihmutterschaft durchgeführt werden, nicht doch mit einer gewissen Aufwandsentschädigung auch abgelten sollte. Denn tatsächlich sind es ja eben auch bestimmte Einschnitte, die die Leihmutter hinnimmt, vielleicht auch gerade im Hinblick auf ihre eigene berufliche Tätigkeit und so weiter, sodass sich diese Striktheit des Verbots der kommerziellen Leihmutterschaft auch vor dem Hintergrund kaum nachvollziehen kann.
Anknüpfend an diesem Punkt üben auch manche FeministInnen Kritik an der Legalisierung von Leihmutterschaft. Denn, so sagen sie, Geburt ist keine Dienstleistung und Babys keine Ware. Leihmutterschaft sei somit ein patriarchales Instrument, da eine Gebärmutter in Anführungsstrichen gemietet wird und die Leihmutter dadurch mit ihrem Körper nicht nur zur Dienstleisterin wird, sondern auch Gefahr läuft, ausgebeutet zu werden. Demgegenüber steht allerdings die eigene Entscheidung einer Frau, Leihmutter zu werden. Daher ist wenig einleuchtend, inwiefern man die Autonomie der Frauen gegenüber patriarchal geprägten Strukturen sichert, indem man autonome Entscheidungen verhindert.
Okay, zum Schluss wollen wir noch einen Blick darauf werfen, wie nun eine Regelung zur altruistischen Leihmutterschaft in Deutschland tatsächlich aussehen könnte, vor allem bezogen auf das Familienrecht. Professorin Susanne Gössel hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Professorin Dr. Anne Sanders von der Universität Bielefeld zwei Vorschläge erarbeitet, wie eine zivilrechtliche Regelung der Leihmutterschaft aussehen könnte. Dazu wollten wir wissen, von welchen Grundgedanken diese Vorschläge geprägt sind und welches das von Ihnen favorisierte Modell ist.
Als Eckpunkte haben wir uns überlegt, dass wir erstmal nur an die altruistische Leihmutterschaft rangehen, auch weil es im Koalitionsvertrag steht und auch weil das Kommerzielle immer auch unter Menschenwürde-Gesichtspunkten problematisch sein kann, weil natürlich durch finanzielle Anreize auch diese Objektivierung mehr im Raum steht. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir keinen Unterschied machen, ob die Wunscheltern genetisch verwandt sind oder nicht, weil wir uns aus der Perspektive des Familienrechts angenähert haben und das Kind ins Zentrum stellen und das Kindeswohl. Und für das Kind kommt es darauf an, am Ende Eltern zu haben, die für es sorgen und die für es sorgen wollen und die für das Kind Verantwortung haben wollen. Und da stehen grundsätzlich die Wunscheltern im Zentrum. Wenn eben alles gut läuft in der Leihmutterschaft, was in 98% der Fälle der Fall ist, dann ist es ja tatsächlich so, die Leihmutter will das Kind überhaupt nicht. Die Wunscheltern wollen das Kind und sie wollen für das Kind sorgen und bieten eine stabile Umgebung für das Kind. Und dem wollten wir nicht entgegenstehen, abhängig davon, wie die genetische Verwandtschaft ist. So, und was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Autonomie der Leihmutter gewährleistet zu haben. Deswegen wir, da haben wir uns übrigens auch den strafrechtlichen Kolleginnen, die auch einen Regelungsvorschlag gemacht haben, angeschlossen, dass wir ein Verfahren etablieren, also quasi Autonomiegewährleistung durch prozedurale Safeguards, dass bevor die Leihmutterschaft durchgeführt wird, ausführliche Beratungsgespräche geführt werden müssen, sichergestellt werden muss, dass Leihmutter und Wunscheltern sich gegebenenfalls kennenlernen und auch Wünsche absprechen können und dass ganz sichergestellt ist, dass die Leihmutter autonom handelt. So, das waren so unsere Eckpunkte. Und in der Folge hatten wir dann zwei Regelungsmodelle, nämlich einmal quasi das Kalifornische uns angeschaut und einmal das Portugiesisch, bald Englische. Und haben gesagt, dass das beides gangbare Wege sind. Wir haben uns aber am Ende dafür entschieden, dem portugiesisch-englischen Modell zu folgen oder das dann wiederum ins Deutsche zu transformieren und haben vorgeschlagen, dass wir eine automatische Elternstellung der Wunscheltern haben bei Geburt, aber dass es dann eine Mutterschaftsanfechtung geben kann, der Leihmutter, was dann dazu führt, dass die Leihmutter in die Mutterrolle kommt und damit der Wunschvater weiterhin der Vater bleibt, der rechtliche Vater. Aber die Leihmutter in die Mutterschaftsstellung hineinrutscht, quasi. Wenn wir jetzt ein gleichgeschlechtliches Paar haben, ach, das hätte ich noch sagen sollen, wir öffnen das auch gleichgeschlechtlichen Paaren gegenüber. Also wir differenzieren auch nicht nach dem Geschlecht der Wunscheltern. Da müsste man schauen, dass im Idealfall der genetische Vater in der Vaterstellung bleibt, so als würde er ja auch die Vaterschaft anerkennen können. Genau, und in den Fällen, in denen dann quasi die Wunschmutter rausrutscht, aus der Mutterschaftsstellung oder auch umgekehrt, wenn die Leihmutter nicht mehr Mutter ist, weil sie nicht anficht, haben wir darüber hinaus überlegt, dass sie aber trotzdem möglicherweise Umgangsrechte oder ein kleines Sorgerecht bezogen auf das Kind haben sollte, also die Möglichkeit haben sollte, das Kind mal zu sehen oder bestimmte kleinere Entscheidungen fürs Treffen zu können, etc., dass der Kontakt möglicherweise erhalten bleibt. Das war unser Modell und der war einerseits eben auch durch diese Menschenwürdeüberlegungen geprägt, dass die Autonomie der Leihmutter auch wirklich bis nach der Geburt gewährleistet werden muss und darüber hinaus noch durch tatsächlich auch biologische Überlegungen, weil es nämlich auch Untersuchungen dazu gibt, dass die Leihmutter, wenn sie weiß, sie ist gezwungen, das Kind herauszugeben und sie ist in dieser Schwangerschaftssituation, dass das, wie man empirisch festgestellt hat, wohl Stress auf die Leihmutter ausüben kann, weil es sie in eine Drucksituation bringt, weil sie weiß, ich habe jetzt hier dieses Kind, ich fühle dieses Kind, ich habe möglicherweise Emotionen und ich muss es wegnehmen. Und da gibt es wohl die Möglichkeit, dass das auch negative Auswirkungen auf das Kind hat, also auf die Psyche der Mutter, der Leihmutter und auf die Psyche des Kindes. Und das sind auch beides Aspekte, nicht nur die Psyche des Kindes, auch die Gesundheit des Kindes und die Entwicklung des Kindes. Und auch um diesen Druck von der Leihmutter zu nehmen, haben wir es eben auch für notwendig gehalten, zu sagen, sie hat bis zuletzt ein Mitspracherecht.
Hier vielleicht noch kurz zur Klarstellung. Es geht nicht um die genetische Verwandtschaft der Wunscheltern untereinander, sondern um die genetische Verwandtschaft mit dem Kind. Also die Frage, ob zumindest ein Teil der Wunscheltern auch genetisch mit dem durch die Leihmutterschaft entstehenden Kind verwandt sein muss. Genauso gibt es aber BefürworterInnen der Leihmutterschaft, die eine genetische Verwandtschaft zwischen Wunscheltern und Kind fordern.
Einen Punkt müssen wir hier aber nochmal vertiefen, und zwar das Entscheidungsrecht der Leihmutter nach der Geburt. Das ist nämlich alles andere als unumstritten unter BefürworterInnen der Leihmutterschaft. Wir haben hier die Abwägung zwischen dem Interesse der Leihmutter, das Kind, das sie ausgetragen hat, nicht herausgeben zu müssen und dessen rechtliche Mutter zu sein, auf der einen Seite, und das Interesse der Wunscheltern, auf der anderen Seite das Kind, mit dem sie in aller Regel genetisch verwandt sein dürften, auch tatsächlich großzuziehen und gemeinsam eine Familie zu bilden. Wenn wir sagen, die frei verantwortliche Entscheidung der Leihmutter, die Leihmutterschaft zu übernehmen, steht im Zentrum und die geht mit umfassender prozeduraler Absicherung einher, dann ließe sich ja schon sagen, ihr Interesse ist schon deshalb geringer zu gewichten, weil sie sich ja ganz bewusst und auch aufgeklärt für die Situation, das Kind letztlich abgeben zu müssen, entschieden hat.
Auf der Seite der Wunscheltern kommt allerdings noch hinzu, dass die Entscheidung, Elternteil eines mit sich genetisch verwandten Kindes zu werden, ein besonders wichtiger Aspekt der Existenz und Identität einer Person ist. Und das sagt auch nicht irgendwer, sondern die Richterinnen und Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Bedeutung dieses Wunsches ist also enorm, liefe ja aber leer, wenn man es auf die Zeugung begrenzt und die spätere Erziehung oder der Umgang verhindert oder erschwert wäre. Wenn man also die Belastung der Leihmutter ins Feld führt, die dadurch entsteht, nicht rechtliche Mutter des Kindes zu sein, weil sie die Elternschaft der Wunscheltern nicht mehr anfechten kann, muss man dann auf der anderen Seite aber beachten, was für eine Belastung es wäre, nicht rechtliches Elternteil des Kindes zu sein, für das man sogar den Weg der Leihmutterschaft zu gehen bereit ist.
Und das Kindeswohl als ganz gewichtiges Argument kann die Seite, die eine verbindliche Regelung der Elternschaft ohne Anfechtungsmöglichkeit fordert, natürlich ebenso für sich reklamieren. Dort wird gesagt, es gibt erhebliche negative Effekte für Kinder, die nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen. Studien mit Kindern, bei denen das zum Beispiel so ist, weil sie adoptiert wurden, zeigen verstärkt Isolations- und Identitätsprobleme. Zum Beispiel, weil Unterschiede mit Blick auf das Aussehen, Persönlichkeitsmerkmale oder intellektuelle Fähigkeiten erlebt werden. Und außerdem muss man sich die Situation mal praktisch vorstellen. Die Leihmutter ficht die Elternschaft an, dann wird das Kind in eine ganz komplizierte Situation und in einen Konflikt zwischen seinen rechtlichen Elternteilen hineingeboren, also praktisch in eine Art Scheidungssituation. Und dass eine solche Situation nicht dem Kindeswohl dient, das dürfte auch klar sein.
Daran zeigt sich also nochmal, ganz auf das Strafrecht begrenzt ist das Thema nicht. Es reicht gerade nicht aus, einfach die entsprechenden Normen aus dem Embryonenschutzgesetz und Adoptionsvermittlungsgesetz zu streichen. Sondern es gibt noch einige Regelungsaufgaben für den Gesetzgeber zu bestimmten Punkten, die halt jetzt noch strittig sind. Aber die Diskussion muss geführt werden. Das haben ja auch alle unsere Gesprächspartnerinnen betont.
Dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen, oder?
Ja, also zentraler Punkt ist die Autonomie der Leihmutter. Die ist selbstverständlich Voraussetzung und muss bestmöglich abgesichert werden. Dazu gibt es einige Überlegungen für ein Verfahren, inklusive Beratungsgesprächen, notarieller Bekundung, der vertraglichen Vereinbarung und gerichtlicher Überprüfung aller Voraussetzungen, die formell und in Bezug auf die Beteiligten erfüllt sein müssen.
Diskussionswürdig bleibt die Frage nach der kommerziellen Leihmutterschaft. Da würde ich aber mal die Vermutung anstellen, dass das eher an politischen als an rechtlichen Erwägungen scheitert. Die Vorschläge in Bezug auf die Elternstellung haben wir eben zum Schluss gehört und nochmal ausführlich beleuchtet. Und damit würde ich sagen, haben wir es, oder?
Ich denke auch.
Dann bleibt nicht mehr viel übrig, außer uns zu bedanken bei allen, die uns zugehört haben und natürlich unseren Gesprächspartnerinnen. Also vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Jetzt erst recht ist eine Produktion des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Professorin Dr. Elisa Hofen. Moderation dieser Folge: Johanna Demel und Jakob Horn. Produktion: Philipp Ehlen, Jakob Horn, Johanna Demel, Julia Müller-Thuns und Erik Winter. Redaktion dieser Folge: Jakob Horn und Johanna Demel. Musik: Jakob Horn. Schnitt und Post-Production: Erik Winter.